Also gut, warte, ich mal etwas überlegt, bevor ich hier gelaufen bin, was ich sage.
Fass mal an.
Ihr hört Geschichten aus Aarau.
Der Podcast mit Aarauer Blick auf die Geschichte.
Hoi Simon.
Hoi Manuel.
Du, der Podcast ist mir in den letzten Wochen ein bisschen in den Hinterkopf geraten, aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt nach diesen sonnigen Sommermonaten wieder uns treffen, um unsere September-Folge aufzunehmen. Ich habe viel gearbeitet, noch ein bisschen Ferien gemacht, viel auf dem Velo unterwegs gewesen, aber ich bin umso mehr froh, dass auch einige Leute unsere Sommerfolge gehört haben und wir auch viele Nachrichten und Feedback bekommen haben. Wie ist dir so ergangen?
Auch wieder mit Schaffen und so ist natürlich viel los gewesen, aber ich bin jetzt froh, bringen wir die Folge noch im September Stand und hoffen, dass auch unsere ZuhörerInnen schätzen, dass wir den Monatsrhythmus noch probieren einzuhalten.
Immerhin einmal im Monat. Und ihr müsst auch keine Angst haben, wir machen weder einen Sommer noch eine Winterpause.
Wir probieren zumindest ja, jeden Monat etwas können auszustrahlen und freuen uns, dass ihr uns heute wieder zulässt.
Dann würde ich sagen, wir starten gerade in unsere September-Folge. Simon, wenn du parat bist.
Ich bin parat und ich würde mit einem Ereignis anfangen. Manuel, wir gehen ins Jahr 1709. In Frankreich regiert Louis XIV. Und in dem Jahr 1709, am 11. September, stehen sich beim Ort Malplaquet in den Niederlanden die Truppen von Louis XIV und die Truppen von einer Allianz von England, den Niederlanden und den Habsburger und weiteren Verbündeten gegenüber bei einer entscheidenden Schlacht im Spanischen Erbfolgekrieg.
Hm. Wir sind da noch ganz weit weg von Aarau.
Wir sind noch weit weg. Der Spanische Erbfolgekrieg, von dem hast du vielleicht schon gehört und gilt auch so ein bisschen als ein bekannterer aus der Geschichte der frühen Neuzeit. Es geht dort, wie der Name sagt, um die Spanische Erbfolge, weil der Karl II. Von Spanien ist um 1700 kinderlos gestorben. Und um seine Nachfolge kämpfen einerseits Franzosen und andererseits eben eine Allianz von verschiedenen Staaten, die verhindern wollen, dass der Louis XIV anstelle von seinem Neffe, der eigentlich Erbanspruch hat auf das Reich von Spanien, die Regentschaft übernimmt. Mhm. Vor allem die Habsburger stehen dort auf der Gegenseite, weil der Karl II. Auch mit ihnen verwandt war. Also es geht da um Adelsfamilien, die jetzt den spanischen Thron besteigen wollen. Und zu dem spanischen Reich gehört in dieser Zeit eben relativ viel noch dazu, zum Beispiel Sardinien, Neapel, Mailand und eben ein Teil von den Niederlanden. Ich werde jetzt immer von den Niederlanden reden. In dieser Zeit ist das ein Verbund von Republiken, die sogenannten Vereinigten Provinzen oder dann Generalstaaten werden es auch genannt.
Mhm. Ich finde das immer so kompliziert mit diesen verschiedenen Königreichen und Kaiserreichen. Ich versuche es mir immer so ganz vereinfacht ein bisschen so zu merken, dass Österreich und Spanien habsburgisch war und zwischen ihnen Frankreich.
Genau, das kann man sich so vorstellen. Und jetzt eben ist in Spanien eigentlich keine direkte Thronfolge mehr. Und jetzt geht es eben darum, ob die Franzosen zum Zug kommen, also die Bourbonen oder die Habsburger. Mhm. Das bringt uns jetzt auch wieder zurück zu dem Schlachtfeld, weil nach 8 Jahren, wo man jetzt 1709 schon in dem Erbfolgekrieg kämpft, stehen sich auf Seite der Franzosen auch 2 Garderegimenter aus der Eidgenossenschaft und 4 Linienregimenter aus der Eidgenossenschaft in Rot gekleidet gegenüber von 6 Schweizer Linieninfanterieregimenter auf niederländischer Seite. Die haben allerdings eine blaue Livree an. Also es stehen sich Schweizer in Anführungszeichen gegenüber, um aufeinander loszugehen. Und das werden sie auch, weil bereits beim ersten Angriff rückt ein Teil von diesen eidgenössischen Regimenter von den Niederlanden gegen den rechten Flügel der Franzosen vor. Und der Angriff kann dann eigentlich nur stabilisiert werden durch einen Gegenangriff von den auf der französischen Seite kämpfenden Schweizer Regimenter. Das führt dann dazu, dass dort Männer aus dem gleichen Ort oder sogar teilweise aus der gleichen Familie sich gegenüberstehen. Zum Beispiel kämpft ein Regiment von der Familie von May. Meistens sind die Regimenter nach den Inhaber oder den Anführer benannt, gegen ein Regiment von May, jeweils auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt, was hat das mit Ara zu tun? Du kannst dir vielleicht vorstellen, wo das ansteuert, die Geschichte.
Ja, ich stelle mir jetzt vor, dass es auch in Aarau Soldaten gegeben hat, wo, oder Söldner gegeben hat, die in so einem Regiment gekämpft haben.
Genau, ich möchte mit dir heute über den Solddienst reden, weil auf der französischen Seite ist möglicherweise ein Aarauer auch im Einsatz gestanden, ein Jakob Freudenberger, der damals in einem von diesen Kompanien gedient hat, wo in Malplaquet zum Einsatz gekommen ist. Und auch auf der holländischen Seite sind es möglicherweise mindestens 15 Aarauer gewesen, die damals im Sold von den Niederlanden gestanden sind. Und dort ist übrigens ein Hans-Georg Freudenberger in dieser Zeit gewesen. Also zwei Freudenberger auf jeder anderen Seite. Die Franzosen müssen dann am Ende von dieser Schlacht sich zurückziehen mit Verlust von etwa 11'000 Mann. Insgesamt von den Schweizer Regimentern auf beiden Seiten sind es etwa 8'000 Leute, die im Krieg bleiben. Ich bin jetzt aber ein bisschen vage gewesen in Bezug auf die Aarauer, weil die Geschichte, die ich dir heute erzähle, von diesen fremden Dienst, wo auch Aarauer drin gestanden sind, dort wissen wir sehr viel, nicht wie in anderen Geschichten, aus Briefen, aus Tagebüchern, sondern aus Rödel. Kompanierödel, das sind Listen, wo die Kompanien ihren Eintritt, ihren Austritt, die Herkunft der Soldaten und eben manchmal auch noch Vermerk über ihr Schicksal zusammengetragen hat. Das heisst, das ist jetzt teilweise auch ein bisschen eine statistische Angelegenheit, aber mit sehr spannenden Einblick ins Leben von diesen Leuten, wie der Dienst war und auch ein bisschen über die Veränderungen. Weil vom Solddienst, wo die eidgenössischen Orte bekannt sind, ich glaube, das ist ja dir bekannt oder hast du sicher schon davon gehört?
Ja, also vom Solddienst allgemein schon. Ich glaube, da ist die Schweiz so wahrscheinlich das bekannteste Land oder die bekannteste Region überhaupt in Europa. Ich denke immer so ein bisschen an die Innerschweizer Orte, wenn ich an Solddienst denke.
Die sind natürlich auch sehr stark vertreten, gerade auch als katholische Orte nach der Reformation. Ist das wichtig. Bevor wir vielleicht jetzt wieder zu dem Malplaquet kommen oder ins 18. Jahrhundert, wo dann die meisten von diesen wirklich Aufzeichnungen so auch lückenhaft, aber doch ein bisschen aussagekräftiger vorhanden sind, würde ich gerne schnell einen Abriss machen in aller Kürze von diesen Solddienst, so ein bisschen für Dimensionen. Der Solddienst war recht bedeutend gewesen in der frühen Neuzeit. Es gibt Schätzungen, die von bei 1 Million Söldner aus der Eidgenossenschaft anfangen, die bis zu 2 Millionen gehen. Was in jedem Fall relativ viel ist, weil um 1500 leben etwa 600'000 Menschen in der Eidgenossenschaft damals und um 1800 etwa 1,6 Millionen. Also das ist eine grosse Zahl. Und man hat wirklich auf allen Seiten gedient. Also Frankreich und Niederlande werden heute so die beiden Länder sein. Frankreich, weil es der grösste Abnehmer war. Und darum eigentlich ein interessantes Beispiel. Und Niederlande, weil dort aus Aarau oder aus den Aargauer Untertanengebieten, die dann später zum Aargau geworden sind, die meisten gedient haben. Aber es hat auch in Österreich für Polen, für England, für Kanada, für Venedig, für Sardinien, Piemont, Neapel und Sizilien haben eidgenössische Truppen gekämpft und als Söldner gedient.
Also eigentlich überall.
Ja, also ziemlich jedes Königshaus hat offiziell oder in inoffiziellem Auftrag Söldner beschäftigt.
Vielleicht noch kurz zum Verständnis für die, die vielleicht nicht genau wissen, was ein Söldner überhaupt ist. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Söldner sich unterscheidet von einem Soldat, dass er jetzt nicht fest angestellt ist in einer Armee, sondern dass er eben angehört wird und dann aufgrund von seiner Anhörung in einer bestimmten militärischen Einheit dient?
Ja, allgemein kann man das so nehmen. Vielleicht ist jetzt besser der Begriff von der fremden Dienst zu nehmen. Also Leute aus der Eidgenossenschaft, die in dem Sinne Krieg geführt haben gegen Geld, gegen Bezahlung im Dienst von anderen Reichen oder Fürsten. Weil die Organisationsform, die ändert sich sehr im Laufe von diesen Sold-Dienst. Das wird auch noch Teil von unserem heutigen Thema sein.
Okay.
Aber es sind in dem Sinn Leute aus der Eidgenossenschaft, die nicht für ihre Orte gekämpft haben, sondern eben außerhalb sich verdingt haben zum Kämpfen. Um ein bisschen zu sehen, wie das sich verändert, das fällt eigentlich schon im 13. Jahrhundert an. Also im Mittelalter dienen Leute aus der Eidgenossenschaft in fremden Diensten. Das ist recht unorganisiert noch am Anfang. Also es sind Hauptleute, die ihrem Umfeld oder ihrem Tal oder in der Region Leute anwerben als Soldaten und sich dafür gewisse Zeit, meistens kann das von ein paar Wochen bis Monaten sein, in Dienst von einem Fürst stellen. Und das ist dann eigentlich auf private Initiative. Es ist auch sehr lukrativ, weil Sold und auch je nachdem Plünderungen sind sehr lukrativ. Das heisst, also ein Söldnerlohn übersteigt damals das normale Erwerbseinkommen von einem Handwerker beträchtlich. Und in dieser Zeit, so Spätmittelalter, das kennst du ja vielleicht auch von diesen Schlachten von Sembach, Moorgarten und so, erwerben sich ja gerade eidgenössische Orte so einen Schlachterraum, weil sie da eben Ritter her können bodigen.
Die Schlacht gegen Burgunder war eine von diesen grossen Siege zu dieser Zeit.
Genau, im 15. Jahrhundert ist das sehr aufsehenerregend, wo man in den Burgunderkrieg eigentlich eines der reichsten Reiche besiegt und der Karl der Kühne dort auch stirbt. Das begründet auch so ein bisschen dann eben im 15. Jahrhundert den Ruhm von diesen Soldaten, wo eigentlich als neue militärische Macht auftreten, vor allem auch, weil sie im Verhalten neu kämpfen. Also die eidgenössischen Söldner, aber auch Truppen von der Eidgenossenschaft, die kämpfen ja also Infanteriehaufen. Ganz viele Soldaten zusammen mit ihren Hellebarden und Spiessen und sind so auch panzerte Ritter dann überlegen. Also die lösen eigentlich, die Haufen lösen so die Ritter, die vorher so das Nonplusultra im Mittelalter waren, sind ab. Und von dem profitieren dann auch die Orte, weil alle anderen sich langsam nach Soldaten, die in diesen Formationen kämpfen, umschauen. Mhm. Dem Ruhm tut auch Marignano um 1515 keinen Abbruch. Dort unterliegen zwar die eidgenössischen Orte einer Heermacht vom französischen König in Norditalien, eben bei Marignano. Der König Franz von Frankreich ist aber schwer beeindruckt und hat auch an seine Mutter dort geschrieben, dass es nicht möglich ist, mit grösserem Zorn oder kühner zu kommen als die Schweizer. Seit 2000 Jahren hat man keine so stolze und so grausame Schlacht gesehen, sagt er über Marignano. Nicht nur Frankreich, sondern eben auch viele andere haben den Wunsch, jetzt solche Söldner aufzunehmen. Zum Beispiel gründet der französische König schon ein bisschen vorher, 1497-98, seine Leibgarde von den 100 Schweizer, also die Schweizer Garde, die eigentlich im Umfeld vom französischen König fortlaufen wird sein. Und 1506 hat auch der Papst Julius II. Seine päpstliche Garde aus eidgenössischen Söldnern ins Leben gerufen. Es gibt aber auch Probleme, weil bisher sind das ja alles so Privatiers, die einfach meistens für befristete Zeit da ihre Leute in Dienst stellen. Und das kollidiert immer mehr ein bisschen mit der Politik von diesen eidgenössischen Orten. Darum bemüht man sich auch schon im 14. und 15. Jahrhundert darum, dem wilden Werben, wo da Fürsten aus dem Ausland einfach eidgenössische Söldner anwerben, ein bisschen einen Riegel zu schieben mit Verträgen, funktioniert aber nur teilweise. Ein kleiner Wendepunkt ist jetzt 1521. Dort schließt jetzt nämlich die französische Krone mit der Tagsatzung und der eidgenössischen Orte dort einen Vertrag, der dann so ein bisschen stilbildend wird für die nächsten 300 Jahre. Der französische König darf nach dem Vertrag jetzt eidgenössische Truppen offiziell werben. Die Schweizer dienen dann in eigenen Einheiten, also werden nicht irgendwie gemischt, und unter Schweizer Kommando und unterstehen dann auch der eigenen Gerichtsbarkeit, also nicht der französischen. Die französische Krone wiederum entrichtet dafür Geldzahlungen, nicht nur an die Söldner, sondern eben auch an die Orte, also an Bern, Luzern, Schweiz und so weiter, was man als sogenannte Pensionen bezeichnet. Mhm. Den Begriff hast du vielleicht schon gehört. Aber auch zum Beispiel der Inhaber von so einem Regiment, der die vermittelt, bekommt Zahlungen. Und da gibt es dann auch verdeckte Pensionen, die man zahlt, um zum Beispiel die Leute so zu beeinflussen, also die Regimentsinhaber oder Vermittler, dass sie in der Eidgenossenschaft pro-französische Politik machen. Also das Geld sorgt auch für teilweise Frankreich-freundliche Stimmung, oder will man sich da sichern. Der Vertrag, das nennt man eine Kapitulation nach dem Kapitel, der Kapituli, die es in diesem Vertrag inne hat. Solche Kapitulationen werden jetzt in der Folgezeit mit diversen Königreichen oder Fürsten geschlossen und wird so ein bisschen ein Vorbild. Aber vor allem jetzt noch im 16. Jahrhundert ist es so, dass jetzt das einfach mit Genehmigung von der Ort ist. Die aber die Vermittlung von diesen Söldner machen, das sind Privatleute. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen näher an Malplaquet. Da sind wir ja am Anfang vom 18. Jahrhundert und dort ist das Soldwesen schon langsam ein bisschen in einer Entwicklung, die den Dienst unattraktiver macht. Mhm. Das hat auch mit der Zeit vom, wie du es vielleicht noch aus der Schulzeit kennst, dem Absolutismus zu tun, was ein bisschen ein umstrittener Begriff ja ist, wie absolut die Herrschaft war, zum Beispiel in Frankreich. Aber es dient uns ein bisschen, dass wir wissen, von was wir reden. Mhm. Wir wissen, dort wird die Regierung zentralisiert, der Staat, vor allem wenn es darum geht, Einnahmen zu generieren, strafft das und schafft sich direkten Zugriff zu Einnahmen. Und das bildet auch die Voraussetzungen, um zum Beispiel stehende Heer zu unterhalten. Mhm. Ist das vielleicht auch noch ein Begriff aus dieser Zeit?
Also vor den stehenden Heeren habe ich mir das immer so vorgestellt, dass zum Beispiel Handwerker oder Gewerbetreibende dann zu Kriegszeiten eingesetzt werden im Krieg oder eben als Söldner. Mhm. Und die stehenden Heeren sind dann eigentlich von Beruf Soldaten, die ausgebildet sind.
Und immer unter Waffen stehen, genau. Eben vorher tut man vor allem Söldner hinzuziehen, wenn man will Krieg führen oder man tut Leute ausheben. Und das mit den stehenden Heeren fährt so im 17. Jahrhundert an. Und in Frankreich heisst jetzt das eben, wo das 1650 bis 1670 anfängt mit der Armeereform, dass jetzt der Staatsapparat zwar mit seinen Ressourcen immer muss das Heer unterhalten, was Geld kostet, gleichzeitig professionalisiert die Armee natürlich
auch. Ist ja auch gerade nach dem 30-jährigen Krieg vielleicht auch aufgrund von dem...
Der 30-jährige Krieg ist gerade 1648 vorbei, genau. Und jetzt findet eigentlich die Reform statt. Jetzt ist die Frage, was heisst das für alle Eidgenossen, die in Frankreich Dienst machen? Genau, als Söldner bleiben die unter Waffen. Also die werden nach einem Feldzug nicht mehr entlassen, sondern man leistet jetzt eigentlich permanent Dienst und Solddienst wird zu einem, sagen wir, regulären Job, wo man nicht einfach nur so zur Überbrückung von Konjunkturflauten macht, man auf dem Feld nicht viel machen kann, sondern man ist jetzt eben immer dort. Und es hat auch, dass sich der Dienst in stehenden Heer eigentlich auch zwangsläufig muss ausbilden, ein bisschen damit zu tun, dass sich die Waffentechnik verändert. Der Dienst mit diesen Haufen, mit Spiess und Hellebarden, der war relativ einfach gewesen, weil den hat man ja auch ohne viel Vorbildung können machen. Also es hat ja vor allem Disziplin gebraucht, um ein bisschen zusammenbleiben und Mut. Aber nachher geht es vor allem ums Stechen und Dreihauen. Und für das musst du nicht eine lange Ausbildung hinter dir haben. Jetzt ist es aber so, dass im 17. Jahrhundert vor allem auch bei den Feuerwaffen, also bei den Gewehren, Entwicklungen stattfinden, wo zum Beispiel Luntenschlossgewehr, wo man manchmal wirklich noch aufwendig muss, das Pulver einfüllen mit einer brennenden Lunte, dann zünden, dass dann am Schluss Kugeln rausfliegt, das braucht lang und ja, ist auch am Anfang, für 16. Jahrhundert, sind die auch noch nicht überall in Zweifel erhaben. Aber jetzt gibt es ein Steinschlossgewehr, wo eingeführt wird im 17. Jahrhundert, auch in Frankreich. Das zündet mit einem Feuerstein, ist viel zuverlässiger, bedingt aber jetzt auch immer noch, dass zum Beispiel die Soldaten drillmässig das Laden von diesen Gewehr üben, da die Kugeln reinstopfen und das wirklich aus dem FF beherrschen. Also so ein bisschen da, wo man vielleicht auch aus dem Militärdienst kennt, oder laden, entladen. Das wird jetzt immer wichtiger. Mhm. Und es gibt Ringbajonette. Das heisst Bajonette, wo du kannst aufsetzen und nicht musst zum Beispiel in den Lauf stopfen. Mhm. So die ersten Bajonette, die hast du entweder schiessen können, und wenn du das Bajonett gebraucht hast, musst du es rein tun, mhm. damit du nachher so kannst kämpfen.
Ja.
Und jetzt kannst du wie beides. Jetzt kannst du schiessen, aber das Bajonett ist schon parat.
Okay. Wir haben im Militär kein Bajonett mehr gebraucht, aber die Drill-Geschichten sind mir noch bekannt.
Kennst du noch, oder?
Übrigens, auch, du hast doch vorher gesagt, die blauen und roten Uniformen.
Mhm.
Wir haben im Militär immer blau und rot als Farbe gebraucht, um Freund und Feind einzeichnen. Und mir ist gesagt worden, dass das von diesen Uniformen käme. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
Das weiß ich auch nicht, aber es wäre ja, ein halb nette Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beurteile, aber ein netter Aufhänger, ja. Eben, durch die fortschreitende Waffentechnik braucht es nicht nur mehr Drill, sondern der kommt auch von einer anderen Seite, weil jetzt werden auch die Lanzenträger, die man lange so als Kern von der Armee hatte, überflüssig, weil ja die Soldaten mit dem Gewehr sich selber können verteidigen können, zum Beispiel gegen einen Angriff mit der Kavallerie, mit diesen Bajonetten.
Mhm.
Und man verändert auch die Armee, das heisst, neu bildet man jetzt Linieninfanterieregimenter, das heisst, die Soldaten mit ihrem neuen Gewehr und Bajonett marschieren in Linie und es geht dann mehr darum, aufeinander zuzulaufen und eigentlich im Marschieren zum Beispiel können gestaffelt schiessen und vorrücken gleichzeitig und das nicht nur als Linienregiment oder Kompanie, sondern eben auch im Verbund mit Artillerie, mit der Kavallerie und das braucht natürlich auch nochmal mehr Disziplin und vor allem die Marschübungen, wie du es vielleicht auch noch kennst vom Militär, oder wo man so in Formationen muss laufen. Und eben auch der Drill, dass man dann die Handgriffe auch im Feuergefecht hat, also wo man dann nicht einfach aufeinander irgendwann draufrennt und blindlings reinschlägt, sondern wo man Formation, wo man mit aufeinander schiesst, auch möglichst lang halten kann, ohne das Gewehr wegzurühren und davon zu rennen, weil man blockiert wird.
Ich glaube, das kennt man auch so ein bisschen aus Filmen, so zu napoleonischen Schlachten und so.
Genau, da kann man sich so ein bisschen das Bild machen in dieser Zeit. Napoleon ist das eigentlich der Standard, genau. Das heisst jetzt aber eben auch, dass der Solddienst eigentlich nicht nur immer stattfindet als Fulltime-Job, sondern eben auch neben Gefecht angefüllt ist in Friedenszeiten oder Kriegspausen mit Drill, mit Marschübungen. Und das macht ihn dann mit der Zeit auch weniger attraktiv. Und das sehen wir dann eben auch ein bisschen am Schicksal von dem, wo uns die Rödel berichtet.
Mhm.
Weil Frankreich ja immer Soldaten unter Waffen braucht, die immer fleissig trainieren, verändert sich auch nochmal die Art von dem Dienst und wie der organisiert ist. Frankreich geht dort wieder voraus. Im August 1671 nimmt der Berner Rat die erste neue Form von Militärkapitulation mit Frankreich an für ein Söldnerregiment im französischen Dienst, noch unter dem Louis XIV sind wir jetzt da. Und dem ersten Regiment folgen dann noch 10 weitere. Also im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts sind es dann 11 Schweizer Regimenter, die dort dienen, an mehreren Kompanien jeweils. Dazu kommt eben noch die Leibwache von dieser Schweizer Garde und noch Gardekompanien. Also das sind dann so ein bisschen Elite-Soldaten für Palastdienst auch. Aber so die Schweizer Garde sind eigentlich die 100 Schweizer, die wir schon länger haben. Und jetzt ist es auch so, dass der französische König nicht nur einfach Erlaubnis hat zum Werben, sondern Bern, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, wo ja dann auch die Aarauer mehrheitlich drin dienen, die sind jetzt eigentlich bemüht, auch den Nachschub sicherzustellen. Es gibt eine Rekrutenkammer von Bern, die eigentlich die Werbung probiert zu übernehmen. Was noch interessant ist, gerade eben die meisten Aarauer, die wir da haben, dienen ja dann eigentlich in den Berner Kompanien oder Regimenter. Es gibt ja noch dann noch eben weitere eidgenössische Orte, wo Regimenter stellen, von diesen 11. Die Berner sind da früh und ab 1768 ist noch interessant, dass auch eine Abteilung von Fricktaler in diesen Berner Kompanien dienen, obwohl das Fricktal ja in dieser Zeit zu Habsburg gehört. Mhm. Frankreich ist der grösste Abnehmer, aber Niederlande kommt dann auch zu den Regimentern, die sie dann in Dienst haben. 1672 beginnt nämlich der Louis XIV Krieg mit den Niederlanden und gleichzeitig stößt er die reformierten Orte mit dem vor den Kopf, weil er gegen reformierte Orte kämpft, was eigentlich mit diesen Kapitulationen nicht vorgesehen ist.
Mhm. Obwohl Frankreich ja erzkatholisch ist eigentlich.
Genau.
Aber zum Beispiel im 30-jährigen Krieg auf der Seite der reformierten...
Die gibt es sowieso Wechsel, aber eben, es ist so ein bisschen, das wäre eigentlich nicht vorgesehen gewesen, dass man eben da Reformierte bekämpft. Mhm. Und man fürchtet dann in dieser Zeit, so im ausgehenden 17. Jahrhundert, ein bisschen die französische Expansionspolitik. Man, vor allem Bern als reformierter Ort hat ein bisschen Angst um Neuenburg oder um die Watt, die ja zu ihnen gehören. Es gibt dann auch gewisse unfreundliche Handlungen, die so ein bisschen bedrohlich sind. Und das bringt sie dann dazu, dass sie dann auch den Niederlanden Truppen zugestehen und mit ihnen Kapitulationen schliessen. Der Ort Bern genehmigt den Niederlanden 3 Regimenter, Frankreich nur 1.
Mhm.
Also Bern als reformierter Ort ist dann sicher näher bei den Niederlanden. Andere Orte ist natürlich anders. Also wie du gesagt hast, die Innerschweiz, die so ein bisschen bekannt ist, die sind natürlich für die katholischen Orte ein vieles wichtigeres Einzugsgebiet.
Mhm.
Man darf auch nicht vergessen, im Laufe der Zeit gibt es ein bisschen einen Etikettenschwindel. Also es sind in diesen Regimentern längstens nicht nur Leute aus der Eidgenossenschaft, sondern gerade bei Verlust in den Gefechten füllt man auch grosszügig mit Leuten, die man vor Ort oder im Süddeutschen oder so auch anwirbt. Also, das sind nicht nur immer reine eidgenössische Truppen.
Das ist einfach so ein bisschen wie eine Marke, das Schweizer Söldnerwesen.
Es ist natürlich eine Marke, eben gerade, die noch auf dem Raum aus dem 15. Jahrhundert basiert. Aber jetzt kommen wir ein bisschen dazu, was man eigentlich so ein bisschen weiss über die Aarauer, die dient haben. Und das wird ein bisschen das Bild reformieren, weil eben, wir haben ja jetzt schon gehört, mit der Waffentechnik und mit dem Aufstellen von stehenden Heeren ändert sich der Dienst ziemlich. Und das schlägt auch auf das Soldwesen nieder. Vielleicht ein paar Zahlen von den Aarauer, die dienen im 18. Jahrhundert, haben wir 164 Aarauer in den Niederlanden. In Frankreich dienen 41. Das zeigt sich vielleicht ein bisschen wegen dieser protestantischen Nähe, möglicherweise. Mhm. Es gibt noch ein Regiment in Sardinien, Piemont, wo auch bedient werden mit Leuten aus Aarau. Dort dienen 51, aber wir klammern jetzt das aus. Was spannend ist jetzt auf Aarau bezogen, ist, dass zum Beispiel viele bekannte Namen, die wir schon aus der Revolutionsfolge oder aus anderen Folgen kennen, uns wieder begegnen.
Okay.
Weil zum Beispiel Namen wie Sachser, Hässig, Hunziker und Schmutziger, haben wir ja schon gehört, die dienen auf beiden Seiten, also kommen in beiden Diensten vor. Spannend ist aber auch, dass gewisse Namen eher auf der einen oder auf der anderen Seite sind. Also zum Beispiel aus der Familie Lutz, Räber, Richner, Imhof, Fisch, Wassmer und Dürr haben wir mehr Leute bei den Niederlanden. Während hingegen auf französischer Seite eher Namen wie Fischer, Hemmeler, Brunner und Rümmliger anzutreffen sind.
Mhm.
Da kennst du vielleicht noch einen Hemmeler, taucht auch in unserer Revolutionsfolge auf und dort ist mir nicht sicher, der Hemmeler ist möglicherweise gerade vor der französischen Revolution oder in der Revolution dann desertiert und auf Aarau zurückgekommen, dort 1798 kommen oder frisch dort dann eigentlich zurückgekommen. Aus diesen Rödel von diesen Kompanien, wo die Eintritt und Austritt verzeichnet sind, sieht man ein bisschen etwas über das Schicksal. Wenn man jetzt zuerst aufs Berner Regiment im französischen Dienst schaut, dort erfahren wir, dass von diesen 41 nur 5 im Dienst verstorben sind. Ob im Kampf ist unklar, manchmal ist einfach während der Dienstzeit gestorben. 9 sind desertiert. Das sind von diesen 41 fast ein Viertel. Einer ist fortgejagt worden und der letzte Deserteur war der Korporal Emmanuel Wassmer, der 1790 während der Revolution dann davon gelaufen ist aus dem Regiment. Spannend sind auch Karrieren in Frankreich. Zum Beispiel ein Cornelius Rümmliger, der 1769 eingetreten ist, ist dann als Sous-Lieutenant und am Schluss dann Lieutenant geworden. 1780 gestorben, nach 10 Jahren Dienst und 9 Monaten. Es hat auch Anwärter gegeben für die Offizierslaufbahn, wo man die gemacht hat. Zum Beispiel auch ein Johannes Wasmer von Aarau hat knapp 11 Monate die Offizierslaufbahn in Angriff genommen. Wieso das ihn nicht vorgesetzt hat, weiss man nicht. Auch bei den Korporal- und Unteroffizier hat es einige gegeben, die in Frankreich gedient haben. Auch da ist aber eine grössere Desertierung zu finden. Es sind ja ungefähr ein Sechstel, der desertiert ist in dieser Zeit. Oft auch eher jüngere Dienstleistende, die noch nicht so alt sind. So Leute wie zum Beispiel ein Jakob Karrer von Tiefenthal, der 33 Jahre Dienst gemacht hat, ist dann auch noch davon gelaufen. Das sind aber dann eher die Ausnahmen. Meistens sind es wirklich Leute, die nur eine kurze Zeit da waren. So ganz lange Dienstzeiten sind eher die Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel den Korporal Kasper Eng von Erlischbach. Der ist mit 64 nach 39 Dienstjahren in dem Regiment gestorben. Und da kann man recht sagen, der ist auch für damalige Lebenserwartungen ein Greis gewesen und ist wahrscheinlich nur noch so mit dem Gnadenbrot dort ausgehalten worden.
Ja, und gerade als Soldat ist wahrscheinlich die Lebenserwartung noch mal ein bisschen mehr auf der Schippe.
Ja, das stimmt natürlich. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, es hat fast keine grosse Karriere gegeben. Also die paar, die da wirklich noch aufgekommen sind, das sind nur wenige. Die meisten sind Soldat geblieben oder allenfalls Unteroffizier geworden aus diesen Unterargauer Gebieten, wo wir sind, oder als Berner Untertanen. Wieso? Kommen wir sicher dazu. Was auch spannend ist, ist zum Beispiel, dass 29 von den 41 Soldaten Aarauer Bürger gewesen sind. Also das Bürgerrecht gehabt haben. Man hat ja oft so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Arme-Leute-Job war, Solldienst machen. Wenn man das so ein bisschen sieht, das sind nicht einfach nur Landflüchtige oder so ein bisschen Landstreicher, die dann am Schluss sich anwerben lassen, sondern eben Bürgergeschlechter von da. Also der Solldienst ist durchaus auch eine Möglichkeit gewesen, mal wegzukommen oder so ein bisschen Abenteuer. Obwohl dann eben viele auf die Welt gekommen sind. Eben, du hast gesehen, jetzt im 18. Jahrhundert haben wir teilweise jetzt gerade in Frankreich doch hohe Desertierungsraten.
Vielleicht ist es ja auch ein Bestreben nach sozialem Status gewesen, dass wenn man nachher zurückkommt und eben irgendwie eine Militärkarriere im Lebenslauf hat, blöd gesagt, dass man dann irgendwie gewisse Vorteile erhofft hat.
Ja, wir kommen nachher nicht zu dem, weil für gewisse ist das tatsächlich so, aber jetzt für die von aus unserer Region eher nicht. Ja. Aber was bei dir der Hintergrund sind, erzähle ich dir nachher. Ich möchte noch schnell auf Holland kommen. Dort sind nämlich 47 von 164 desertiert, also es sieht nicht besser aus als in Frankreich. 18 sind im Dienst verstorben und dann hat es diverse Kriegsgefangene gegeben oder Verabschiedete. Bei der Karriere dort sieht es ein bisschen aufsehenerregender auf, weil es hat dort 11 Offiziere aus Aarau gegeben, in holländischen Dienst. Dort mag auch ein bisschen die religiöse Überlegung eine Rolle gespielt haben, weil zum Beispiel die Familie Lutz aus Aarau, wo diverse im holländischen Dienst waren, auch nachher mehrere Predikanten gestellt haben. Das sind reformierte Laienprediger und dann teilweise auch nach dem Dienst, nach der Rückkehr, wieder als Prediger gedient haben. Also für die mag der Protestantismus ein entscheidender Grund sein, zum Beispiel in die Niederlande zu gehen. Erwähnenswert aus der Familie Lutz von Aarau ist ein Gabriel Lutz. Der ist am Schluss Kompaniekommandant geworden. Er ist damit der höchste, er hat damit aus dem Aargau und aus Aarau den höchsten Dienstrang erreicht, im fremden Dienst. Also niemand ist so hoch aufgestiegen. Er wird aber in den Niederlanden geblieben sein, also nicht mehr zurückgekommen sein. Er 1728 meldet er aber noch seine Töchter fürs Bürgerrecht in Aarau an. Aber das ist eben eigentlich so auf Distanz. Er lebt dort mit der Familie in den Niederlanden. Weitere Aarauer Offizier noch sind ein Johann Jakob Vögeli, der ist Fähnrich und nachher Kapitänleutnant geworden. Auch ein Daniel Franz Vögeli hat das geschafft. eben so der Benedikt Hässig und der Karl Sigmund Rotplätz. Also auch wieder Namen, die bekannt sind. Ein Johannes Imhof von Aarau war auch Feldprediger gewesen, während dem Spanischen Erbfolgekrieg im niederländischen Dienst.
Ist das ein Feldprediger? Ist das jemand, der während der Schlacht irgendwie Predigten haltet? Oder?
Wo einfach für den geistlichen Zuspruch die Soldaten begleitet hat oder die Kompanie. Bei ihm weiss man ein bisschen, was nach seinem Dienst passiert ist. Er wird 1728 als geistesgestört taxiert. Er tut Fluchen, schwören und denk aus unerklärlichen Gründen in Tränen ausbrechen und hat ein sehr unchristliches Benehmen. Also er fällt auf und wird dann am Schluss auch eingesperrt. Also da weiss ich nicht, ob, da, ja, ob das vielleicht auch posttraumatisch ist, habe ich mir überlegt.
Das hat mich jetzt auch gerade ein bisschen an das erinnert.
Ja, aber so eben in wenigen Aufzeichnungen findet man noch so kleine Hinweise drauf. Auch der Jakob Christoph Kasthofer von Aarau hat als Feldprediger gedient und ist später dann in Schöftle Predikant geworden, also Bleienprediger. Es ist noch interessant, es gibt dann auch ganz wenige Hinweise so ein bisschen auf außergewöhnliche Fälle. Zum Beispiel im niederländischen Dienst wird eine Kompanie nach Schottland verlegt. 1715. Mit dabei ist dort auch ein Aarauer, der Hieronymus Hunziker. Als Kompanieschreiber, also er ist zuständig zum Buchführen über Einnahmen, Ausgaben, Eintritt, Abgänge. Und er stirbt dann auch in Schottland. Falls du dich fragst, wieso die Niederlande eine Kompanie Söldner auf Schottland schickt, das hat damit zu tun, dass damals der englische König die Niederlande um Hilfe gefragt hat, um einen Aufstand von den katholischen Schotten, dem König Jakob II., wo damals eben in Schottland regiert hat und katholisch war, niederzuschlagen. Das hat das Regiment dann offenbar erfolgreich gemacht. Also, du siehst, gewisse Aarauer hat sie Fremdendienst auch weiter an die Peripherie verschlagen. Jetzt möchte ich eigentlich noch ein bisschen auf die Umstände zurückkommen von dem Dienst von diesen Leuten. Du hast ja schon gemerkt, es hat hohe Desertierungsraten. Was man ja nicht so erwarten würde, vor allem wenn wir also das Bild hatten, oder? Die eidgenössischen Söldner, die haben so den Schlachterraum und sind so beliebt. Und das ist aber jetzt fürs 18. Jahrhundert nicht sehr ungewöhnlich, dass eben immer mehr davonlaufen. Und das mag verschiedene Gründe haben. Das eine sind sicher Dienstumstände, die einfach unattraktiver werden in diesen stehenden Heer. Kriegsführung wird schwieriger. Belagerungen jetzt zum Beispiel werden ein grösserer Teil von diesen Schlachten, dass man nicht nur Feldschlachten hat, sondern eben längere Zeit Ort belagert, gerade in den Niederlanden im Erbfolgekrieg oder auch später dann. Und du kennst vielleicht den Vauban, das ist der Festungsbauer von Louis XIV, der hat angefangen, auch so zackenförmige Befestigungen anzulegen, die sehr schwierig waren zum Erstürmen, wo die Artillerie geschossen hat. Also eine sehr aufreibende Art vom Krieg führen. Ist natürlich schwierig, das irgendwie zu vergleichen mit anderen Umständen, aber Dienst wird immer rein von diesen Umständen sicher unattraktiver. Und das andere ist, dass wir im 18. Jahrhundert etwas Neues haben, wo die Leute Geld verdienen können. Auch gerade in Aarau.
Baumwolle zum Beispiel.
Also so die Proto-Industrialisierung bietet jetzt auch vielen ein Einkommen abseits oder eine Alternative zum Solddienst, zum Geld verdienen. Ich habe jetzt gerade gesagt, eben von diesen Kriegen, auch wenn es jetzt stehende Heer gibt und die auch in Friedenszeiten sind, so viel Friedenszeit gibt es eigentlich seit der Einrichtung von diesen stehenden Söldnerregimenter im französischen Dienst zum Beispiel gar nicht. Einfach kurz als Überblick. 1672 ist das Berner Regiment ausgehoben worden und später weitere Regimenter im französischen Dienst retten. Schon dann hat man den Krieg gegen die Niederlande angefangen, noch aus anderen Gründen. 1688 bis 1697 verleiht der Louis XIV bzw. seine General das Berner Regiment auf Roussillon und kämpft dort gegen Spanien. Ist dann auch beteiligt an der Einnahme von Barcelona. Nachher haben wir, wie gesagt, den Spanischen Erbfolgekrieg 1701 bis 1715 mit Höhenverlust und sehr zermürbend lange Zeit. wo viel desertieren, zum Beispiel 1712, wo 5 Belagerungen und eine Feldschlacht stattfindet, desertieren 20% aus dem Berner Regiment. Mhm. Es ist dann langsam schwierig, überhaupt noch Nachschub an Leute zu finden. Oder 1706 verliert eine Kompanie aus dem Regiment 57 von 97 Mann im Gefecht. Also 18 Gefangene, 12, die gefallen sind und 17, die überlaufen. 27, die übergelaufen sind. Ja. Also du siehst, teilweise fehlt dann nach so einem Gefecht oder in so einem Jahr fast der halbe Bestand von diesen Regimentern. Auch nach dem Tod von Louis XIV, 1715, sind die Friedenszeiten nur kurz, weil 1733 bis 1737 ist der polnische Erbfolgekrieg, wo Frankreich zum Beispiel mitmacht. 1741 bis 1748 ist der österreichische Erbfolgekrieg. Du jetzt nicht alle ausführen, mit auch vielen Belagerungen und Schlachten. Dort muss zum Beispiel 1747 das Regiment Berner einen Angriff mit blanker Waffe führen. Von 1100 Mann fallen dann 143 und 356 werden verwundet. Also auch da wieder grosse Ausfälle. Und von diesen 356 wird nochmal ein grosser Teil, wahrscheinlich um die Hälfte sicher, in den Lazarett und Hospitäler an Wundfieber sterben. Also nur weil du verletzt bist, ist das auch schon, kann das auch schon gefährlich sein. Und eigentlich dann für die im französischen Dienst wird es nach Mitte Jahrhundert ein bisschen angenehmer. Es kommt dann eine längere Friedenszeit. Das Berner Regiment wird dann zum Beispiel in den 1780er Jahren noch in Korsika stationiert gegen die Korsen, die erst kurz vorher zu Frankreich gekommen sind. Das Ende von dem Berner Regiment, das wir ja jetzt schon erlebt haben, ist dann 1789, oder, bei der Französischen Revolution. Sie sind dann nicht in Paris, sondern in Marseille, ziehen dann aber, müssen, muss man sagen, über Nyon dann heimziehen, weil sie sich auch Anfeindungen von der Revolutionstruppen ausgesetzt sehen und können eigentlich dann so, werden dann so entlassen. 1792 wird es dann aufgelöst. Für die Niederlande ist es ein bisschen besser, aber in den meisten von diesen Kriegen sind sie ja auch mit Frankreich verwickelt. Nur im polnischen Erbfolgekrieg dort können sie sich draus behalten. Sie sind ein bisschen flexibler. Sie behalten nicht immer alle Soldaten unter Waffen, sondern sie entlöhnen relativ viele Söldner nach Kriegszeiten heim. Das zeigt sich dann in den Rödel in der Form der Bestände, dass man ganz viele Soldaten hat, die auch verabschiedet werden, wenn eben Bestände reduziert werden. Das Ende für die niederländischen Regimenter ist dann auch mit der Französischen Revolution 1794, wo dann die französischen Revolutionstruppen langsam in Angriff ja dann auch übergehen in dieser Zeit und die Niederlande ja dann auch besetzt wird. Dort kommen sie dann auch nochmal zum Einsatz bei einer Belagerung von Graf. Das ist dann nochmal so eigentlich so der Endpunkt. Dort geht 2/3 von den Söldnerbeständen in den Niederlanden verloren. Und der Rest kommt nach Amiens in ein Lager, in ein Kriegsgefangenenlager. Also die können sich nicht halten. Und 8 von diesen 12 Kompanien, die es noch hatten, sind in Gefangenschaft und die müssen im Winter dann in Häufeli heilaufen. Also die wandern eigentlich dann im revolutionären Frankreich als Geschlagene durch den Winter wieder irgendwie zurück und versuchen heimzukommen. Aber von vielen von denen verliert sich das Schicksal, dann weiss man nicht, was aus ihnen geworden ist. Eine sehr kriegerische Zeit, auch wenn du natürlich immer unter Waffen bist in dem stehenden Heer als Söldner. Ja, so viele Zeiten zum Ausruhen hat es nicht gegeben. Und was ein bisschen zusätzlich dazu kommt, zu der vielleicht Unattraktivität, das hat ein bisschen mit dem zu tun, mit diesen Aufstiegschancen. Man muss sehen, in dieser Zeit sind Offiziersränge auch in diesen Soldregimentern nicht möglich als einfacher Mann zu erreichen. Weil Kompanien und Regimenter, die werden geführt von Patrizierfamilien, vor allem jetzt aus Bern, in den Berner Regimentern, von anderen Orten, natürlich dann von Zürich oder aus der Innerschweiz. Und die Ämter werden dann gekauft. Also man muss Geld investieren, um das Amt zu bekommen. Man bekommt dann nachher in Form von diesen Geldzahlungen von der Krone Pensionen. Das ist in dem Sinne die Rendite, die du da bekommst. Das Geld musst du aber dann auch einstecken, zum Beispiel, um deine Kompanie zu unterhalten. Du hast gehört, wir haben mega viele Abgänge, Desertionen, wir haben viele Tote und die muss man ja ständig füllen. Das muss eigentlich dann der Inhaber von so einem Regiment oder von einer Kompanie aus dem eigenen Sack machen. Mhm. Das heisst, so ein Soldregiment zu haben, kann eine lohnende Investition sein, hängt aber auch davon ab, wie gut du das Regiment unterhaltest. Mhm. Für die Soldaten wird das sehr schwierig, weil in diesen stehenden Heer kommt ja jetzt auch nicht jeder einfach mit seinem Knüppel und seinem Prügel, wie vielleicht früher im Spätmittelalter kämpfen, sondern die Soldaten müssen ihre Uniform, ihre Waffen von ihrem Regimentsinhaber abkaufen. Mhm. Das heisst, wenn du in Dienst trittst als Soldat, bist du eigentlich schon verschuldet.
Jawohl.
Das heisst natürlich dann auch, du hast im Laufe deines Dienst wenig Gelegenheit, Geld anzusparen. Du musst nämlich auch noch deinen Lebensunterhalt selber zahlen. Also es ist nicht so, dass du einfach in die Kaserne gehst, essen, wie wir das vielleicht noch so von der Militärzeit kennen, wo du lang weg bist und du bekommst ein bisschen deinen Sold und deinen Erwerbsersatz und gibst aber wenig Geld aus. Das ist überhaupt nicht so. Sondern eigentlich zahlen die alles selber, für das, dass sie dürfen Dienst leisten und dort einen relativ kargen Sold bekommen. Vor allem in Friedenszeit ist der Sold noch mal tiefer als in Kriegszeit.
Stellen wir es aber auch noch schwierig vor, von einem Inhaber von irgendeinem Söldnerregiment dann wie Kontrolle zu haben von seinen Regimentern, die dann irgendwo mit in anderen europäischen Regionen stationiert sind. Und dann,
ja, die sind ja dann in der Regel schon auch dabei oder führen die Regimenter an, aber das ist ein Grund, die Kontrolle, dass es eben nicht mehr nur auch unattraktiv für die Soldaten ist. Ich glaube, da merkt man jetzt genug. Eben, es ist eine strenge Kriegszeit, der Dienst ist unattraktiv mit Drill und mit Marschieren und dann ist die Lebensumstände locken nicht mehr, weil die Löhne mit denen in der Protoindustrie, zum Beispiel in der Baumwolle, das gleicht sich langsam an. Also das Mehrfache, das man im Sold kann verdienen kann, wie vielleicht noch im Spätmittelalter, das ist längst vorbei. Mhm. Aber es ist nicht nur für sie uninteressant, sondern jetzt wird das auch langsam immer unattraktiver für die Militärunternehmer, die als Regimentsinhaber müssen wirtschaften müssen, weil eben, du musst vertraglich eigentlich deine Regimenter immer im möglichst hohen Bestand haben. Allerdings sterben ja die ganze Zeit Leute und sie laufen davon. Und das ist ja dann auch in dem Sinn für dich als Militärunternehmer ein Verlust, weil wenn dir die Soldaten mit der Uniform und den Waffen weglaufen, dann fehlt dir wieder in dem Sinn da, wo du investiert hast. Oder? Das heisst, du musst nicht nur neue Soldaten anwerben, sondern du musst auch wieder neue Ausrüstung beschaffen. Das heisst, auch die Rendite, die ein Regimentsinhaber oder ein Kompaniekommandant noch verdienen kann, die wird immer kleiner und immer unattraktiver. Solddienst im 18. Jahrhundert ist wirklich ein Gewerbe auf dem absteigenden Ast. Und wie man sieht, auch der Schlachterruhm, wo die Eidgenossen ja im Spätmittelalter sich da verdient haben und lang genossen haben und darum ja beliebt gewesen sind, das schmilzt recht dahin, wenn man vor allem daran denkt, eben eigentlich viele Desertierungen und eben die Regimenter werden dann auch mit Nicht-Eidgenossen gefüllt. Das ja, ist natürlich auch ein Zeichen, dass da nicht mehr gleich viel nachkommen oder immer schwieriger wird, die Bestände zu halten. Aber eben, wie man sieht, und da muss man vielleicht auch sagen, es sind natürlich, wie wir bei den Aarauer gesehen haben, viele Bürger dabei. Also es sind nicht nur die Armen und Vagabunden, die dort reingehen, aber es ist nicht etwas, was du machst, um Karriere zu machen. Weil gerade im französischen Dienst ist klar, dass du als Person aus dem Untertanengebiet keine Chance wirst haben, in deinem Regiment in irgendwelche Führungsränge aufzusteigen, weil das eben Posten sind, die eigentlich die Patrizierfamilie unter sich verteilen. Aber eben, es gibt dann so Ausnahmen wie der Gabriel Lutz zum Beispiel, wo es dann doch zum Kompaniekommandant allerdings in holländischen Diensten geschafft hat. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, ich habe jetzt immer von Männern geredet, weil natürlich der Solldienst eine Männerangelegenheit war. Mhm. Was aber vergessen geht, ist, dass die Kompanien sehr oft begleitet worden sind von ganz vielen weiteren Leuten. Die haben alle ein Entourage gehabt, auch von Spezialisten, wie zum Beispiel einem Feldscher oder einem Chirurg, wo natürlich Soldaten haben müssen verarzten, so gut er es können. Aber auch Gaukler, Prostituierte, Markethänder, also so Händler, wo die Soldaten da, wo sie wollen, verkauft haben.
Das ist fast ein bisschen wie ein Hof, einfach militärisch.
Ja, genau. Also das ist teilweise dann auch ein bisschen mühsam gewesen für die Regimenter, dass dann natürlich immer noch so einen ganzen Trupp noch mit ihnen umzieht, wo hat welche Geschäft machen. Und nicht zuletzt aber auch Frauen. Weil auch wenn die Dienstzeit bei einigen nicht lang ist, wir haben doch derartig, wo, wie du gehört hast, ja 30 Jahre und mehr Dienst geleistet haben. Und die haben auch in ihren Diensten Familie gegründet. Und die Frauen und die Kinder, die sie gezeugt haben, die sind teilweise mit diesen Regiment dabei gewesen. Ah, also die sind mitgezogen, in meinem Feld unterwegs gewesen. Über die wird wenig berichtet, weil es natürlich auch unmittelbar in diesen Regimentsrödel nicht gleich eine Rolle spielt. Aber zum Beispiel von den Soldatenkindern weiss man, die werden erwähnt, weil es teilweise auch Brauch war, dann die, wenn sie 15 waren, zum Beispiel als Trommler in den Regiment zu beschäftigen. Also es ist nicht nur eine abgeschlossene Gesellschaft, die da einfach Krieg oder Kriegsdienst leistet, sondern die sind wirklich mit Familie und einem ganzen Trupp unterwegs, wo sie begleitet.
Okay, ja.
Du, ich bin schon eigentlich langsam fertig mit meiner Geschichte. Ich hätte natürlich das Ganze noch viel mehr können aufplustern können mit all diesen Kriegen, die ich jetzt nur angedeutet habe. Ich hoffe vielleicht, dass sich dazu mal Gelegenheit ergibt. Aber vielleicht hast du ja noch Fragen oder etwas, wo dir vielleicht jetzt noch brennt unter den Nägeln.
Ja, also was ich mir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen überlegt habe, während du das erzählt hast, du hast ja, oder vielleicht muss ich anders anfangen, Söldnerwesen ist ja in der Geschichtsschreibung über die Schweiz sehr ein beliebtes und bekanntes Thema. Und das hat meines Wissens den Grund, du hast ja auch zum Beispiel Marignano erwähnt, die Schweiz ist am Ende vom 30-jährigen Krieg unabhängig geworden vom Heiligen Römischen Reich und es ist wie so ein Teil von der Schweizer Neutralitätsgeschichte. Und ich finde es so spannend, dass du jetzt eigentlich im 18. Jahrhundert vor allem gewesen bist, wo ja das schon lang, wo Marignano und der 30-jährige Krieg schon lange vorbei war, aber das Söldnerwesen noch so aktiv war. Eben, es sind Leute aus Aarau, wo ja jetzt nicht irgendeinem politischen Konflikt gewesen sind, sind in den Krieg gezogen als Söldner. Und ich finde das Thema drum eben spannend, weil es wie so ein bisschen auch zeigt, dass nicht nur politische Konflikte, Staaten oder Adlige, die in einem militärischen Konflikt sind, ausschlaggebend sind, ob jetzt ein Land kriegerisch sich betätigt oder nicht. Sondern eben auch das Söldnerwesen. Das ist jetzt mir immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Aber eben, es gibt da natürlich Auslegungen auf verschiedenen Seiten. Es ist einfach krass, wie lang das gegangen ist, oder, das Söldnerwesen?
Ja, zwei Sachen auf deine Frage. Das eine hast du jetzt angesprochen, Geschichtsschreibung, wo das Soldwesen eine Rolle spielt. Dass man sich in der Schweiz mit dem Soldwesen auseinandersetzt, das hat schon ganz eine lange Tradition. Ich habe jetzt nicht die Historiografie im Detail studiert, aber das eine ist sicher, dass der Solddienst vor allem ja auch für die Protestanten lang ein Dorn im Auge war. Also der Zwingli, wie du sicher weißt, hat ja auch gegen den Solddienst predigt als eine Geissel und etwas sehr Schlechtes, wo man sollte aufhören. Und das heisst, aus protestantischer Sicht hat man das immer als etwas Schlechtes gesehen oder sehr negativ auch beurteilt. Im 19. Jahrhundert hat es auch mit der Bundesstaatsgründung da sogar nachher noch Söldnertruppen gegeben, zum Beispiel in Sizilien. Und dort ist es auch sehr negativ bewertet worden, der Solddienst, vor allem, weil man es auch als staatsgefördert gesehen hat, oder? Dass eigentlich da Leute aus dem eigenen Land Dienst leisten. Und so ein bisschen einen Turn gibt es dann im 20. Jahrhundert, dass man sich eben auch anschaut, ja, was hat der Solti in der Schweiz gebracht? Und dort gibt es jetzt noch ganz viel zu sagen. Also ich meine, die Leute, die zurückgekommen sind, die haben natürlich neue Sitten, neue Geschmäcker und Lebensweisen mitgebracht von den Höfen, wo sie gewesen sind. Vor allem auch die Patrizier, die dort Dienst geleistet haben. Das Geld, das in die Schweiz geflossen ist, ich habe jetzt da die Zahlen gerade nicht parat, aber gerade in einem Schweizer Ort, wo das ein sehr wichtiger Einnahme war, nebst der Landwirtschaft, eigentlich der wichtigste Faktor, dort sind die Pensionseinnahmen, also die Zahlungen von den fremden Höfen an Schweiz oder an Uri zum Beispiel, entsprechend etwa den Staatsausgaben. Mhm. Also das heisst, die haben eigentlich ihre Staatsausgaben finanziert über die Zahlungen, die Erlaubnis können, Söldner zu werben. Und das Zweite, was du noch angesprochen hast, ist noch das Stichwort Neutralität. Auch das ist natürlich, also die Geschichte von der Schweizer Neutralität hat natürlich, kann man lange darüber referieren, aber sicher spannend im Vergleich jetzt zu heute, wo ja Solldienst oder Fremdendienst allgemein Schweizer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen verboten ist, ist damals ganz anders gehandhabt. Damals war es mehr gewesen, wir liefern einfach allen rundherum. Wir halten sich offen für alle. Es hat dann auch so Klauseln gegeben in diesen Kapitulationen, dass zum Beispiel im Fall von einer Verwicklung von der eidgenössischen Ort die Soldregimenter wieder in die Schweiz zurückgezogen werden, wenn sie selber gebraucht werden. Und dann gibt es eben zum Beispiel eine Erklärung, dass die Eidgenossenschaft immer so ein bisschen in dieser frühneuzeitlichen Konfliktlage nie oder selten wirklich gröber betroffen war, auch daran gelegen hat, dass niemand das Interesse gehabt hat, Eidgenossenschaft zu verwickeln, oder? Weil alle profitiert haben von dieser eidgenössischen Ort als Söldnerreservoir oder auch als Reservoir für Landwirtschaftsprodukte, also Fleisch, Käse zum Beispiel in den Städten.
Es ist auf jeden Fall, also die Reisläuferei oder Söldnerwesen ist auf jeden Fall ein Thema, wo man wie nicht drum herumkommt, wenn man über das Thema Neutralität redet, weil eben die Söldner wie in ganz Europa tätig sind.
Ja, und es ist mega spannend, eben, wo das es die alle anverschlagen hat, eben bis in alle europäischen Länder und eben etwa sogar dann bis auf Schottland von Aarau. Ich habe es jetzt vor allem eben ein bisschen auf die Art vom Dienst, das ist jetzt ein bisschen militärisch geworden, aber ich habe jetzt gefunden, in unserem Podcast haben wir jetzt noch nie so Militaria behandelt. Darum habe ich jetzt wirklich auch mehr so ein bisschen auf, wie hat sich die Ausrüstung verändert, der Dienstbetrieb auch verändert, gelegt. Aber Solldienst hat wirklich noch mega viele andere spannende Aspekte. Also eben Kulturtransfer von Waren, von Sitten, eben der ökonomische, was hat das bedeutet für die Schweiz, die Einnahmen, die man generiert hat, politisch, was hat das geheissen, was hat das für Auswirkungen gehabt, dass die Schweiz, oder ich rede jetzt die Eidgenossenschaft, immer überall Söldner gehabt hat, wie hat das die Eidgenossenschaft prägt und das Staatswesen oder das Ausbildende. Ich denke, da gäbe es mega viele Sachen, um noch genauer reingehen, ganz abgesehen von all diesen Konflikten, die ich jetzt so beiläufig erwähnt habe. Aber ich glaube, ich gehe jetzt da nicht mehr weiter.
Ja. Genau, und es soll ja auch nicht um unsere Faszination für Waffen und Krieg gehen, sondern schon jetzt in dieser Folge sehr gut zeigt, dass es wichtig ist, die Abläufe zu verstehen. Ein Stück weit auch eben die Schlachten oder die Funktionsweise vom Militär und vom Söldnerwesen zu verstehen, um können andere Sachen, die in der Geschichte passiert sind, auch zu verstehen. Genau. Was ist das Ziel eigentlich?
Ich will jetzt aber nicht von mir abweisen, dass mich das Militärische nicht auch fasziniert. Also das stehe ich schon auch frei dazu. Nicht, weil ich Krieg irgendwie gut heisse oder mir irgendwie da das verherrlichen aber einfach, weil es doch eine sehr fremde Art Lebensweise ist. Eben bei uns heute ist so zivile und militärische Sphäre sehr getrennt und man hat wenig, ausser eben, man hat Militärdienst gemacht, wenig Einblick drin. Und ja, ich glaube, so als Kind und Jugendliche, so wenn man sich für Geschichte interessiert hat, habe ich schon auch gerne so die Schlachtenfilme geschaut und irgendwie das interessant und spannend und morbid vielleicht auch so die Faszination gefunden. So wie Leute heute Krimis ja auch spannend finden, weil es irgendwie eine Seite zeigt, wo man sonst keinen Zugang dazu hat.
Genau. Da bin ich auch nicht ganz unschuldig, muss ich sagen. Aber eben, man könnte ja auch dann die Geschichten beleuchten, wo es dann um die Opfer geht und um den Schaden, den der Krieg anrichtet.
Ich glaube...
Verliert sich dann die Faszination wieder ein bisschen?
Ja, und ich glaube, die haben wir ja jetzt schon auch gesehen in dieser Geschichte. Also, ich meine, ganz viele von denen, eben wenn man an die Desertierungsraten denkt oder auch die Verluste, die hatten, ganz viele von diesen Anrauer eben sind, weiss man nicht mehr oder haben sich verloren. Und ich glaube, in dem Sinn gibt es da auch schon auch Opfer von einem Dienstbetrieb, der sich sehr gewandelt hat, von einem Solldienst, der lange nicht mehr das versprochen hat, was man hat wollen. Man kann natürlich sagen, es ist immer eine freie Wahl, aber ist sicher nicht bei allen so gewesen.
Ja, das ist mega spannend, was für Diskussionen man sich plötzlich verwickelt, wenn man so Geschichten aus Aarau einander erzählt. Ich hoffe natürlich, dass unsere ZuhörerInnen auch fleissig werdet über unsere Folgen diskutieren und wie immer könnt ihr uns eine Rückmeldung geben zu dieser oder auch anderen Folgen. Simon, sehr, ich weiss gerne. Nicht, hast du noch das letzte Wort?
Nein, ich habe kein Schlusswort mehr. Ich freue mich dann auf die nächste Folge, die du erzählen wirst im Oktober dann und bin gespannt, um was es dann das nächste Mal wird gehen.
Ja, bin ich auch gespannt. In dem Fall würde ich sagen, bis im Oktober, Simon.
Ja, wir verabschieden uns von unseren ZuhörerInnen. Danke fürs Zuhören und tschüss, Manuel.
Ciao zusammen.